Ja. Zephania. Ja, wir haben gerade gesungen, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und wir brauchen das manchmal im Leben, einen Ort der Zuflucht, gerade wenn es um uns herum stürmt und tobt. Wenn wir in Konflikten stehen, wenn Probleme auftreten, dann ist es gut, einen Ort zu haben, wo man sicher und geborgen ist. Und so ein Ort sieht man hier auf diesem Bild, da ist ein Zelt. Ja. Psalm 27, Vers 5 steht, denn er bewahrt mich in seiner Hütte am Tag, an dem mir Unheil droht. Er bietet mir Schutz unter dem Dach seines Zeltes. Er hebt mich hoch auf sicheren Felsen. Warum dieser Vers am Anfang von dieser Zephania-Predigt? Der Name Zephaniahu bedeutet, Gott hat mich schützend geborgen. Also genau der Inhalt von diesem Vers, Psalm 27, Vers 5. Da gibt es in all dem Unheil, das droht, wir haben ja die Bilder vor Augen diese Woche, diese Hurricane in Florida. Wenn du da einen Ort hast, wo du geborgen bist, wo du dich unterstellen kannst, wo es dir nicht die Hütte über dem Kopf zusammenlegt, was für ein, also wie wichtig, wie gut. Und ich hoffe, viele Menschen dort bei diesem grauenhaften Sturm, der so viel zerstört hat, haben irgendwo Schutz gefunden. Schutz. Zephaniahu. Gott hat schützend geborgen. Und wir gucken heute diesen Propheten an. Und ich, für mich persönlich, ist es das härteste Prophetenbuch, das ich bis jetzt gelesen habe. Ich fand es wirklich knallhart. Ihr werdet nachher merken, warum. Ein paar Vorbemerkungen vielleicht noch zu diesem Zephania, zu diesem Propheten. Er hat gelebt und gewirkt so zwischen Jeremia, nee, zwischen Jesaja und Jeremia. So, also in der Zeit dazwischen, Zephania. Zephania hat wahrscheinlich auch den Jeremia geprägt oder die kannten sich wahrscheinlich oder deren Botschaft. Zephania hat wahrscheinlich gelebt zu so 639 oder gewirkt, muss man sagen, 639 bis 609 vor Christus. Und die Zeit von Zephania war so das Ende der Herrschaft Manasses in Juda. Manasse war ein König und zwar der schrecklichste und der blödste König, den Juda jemals erlebt hat. Der Name Manasse bedeutet vergessen machend, der alles vergessen macht. Und so hat Manasse ziemlich lang geherrscht, war ziemlich früh auf dem Thron, hat ziemlich lang geherrscht und sein Ziel oder seine Idee war, irgendwie das Volk vergessend zu machen, dass sie einen Gott haben, der sie liebt, dem sie treu sein sollen, ein Bund, dass sie ein Bundesvolk sind. Und so hat er alles Mögliche, den Baalskult gefördert und die Anbetung der Himmelskörper, das kommt auch im Zephania-Buch vor, also Sonne, Mond und Sterne und so, dass man sich niederwirft. Und der Gott Milkrum, der kommt von den Ammonitern, also alles Mögliche. Und ihm war auch wichtig, die Sitten und Gebräuche der anderen Völker einfach so zu übernehmen, weil sie ihm gefallen haben. Also man hat vieles einfach nachgeäfft, was die anderen gemacht haben. Nach dem Manasse kam Amon, sein Sohn. Der hat versucht, manches wieder gut zu machen, aber war auch kein guter König. Und nach dem Amon kam König Josia. Und der ist bekannt geworden als großer Reformer, als der, der versucht, Dinge wieder rückgängig zu machen, der dem Volk wieder ins Gedächtnis rufen will, dass sie einen Gott haben. Und Josia hat versucht, wirklich Politik, vieles rückgängig zu machen von dem, was Manasse da kaputt gemacht hat, aber es ist ihm nie wirklich bis zum Ende gelungen. Noch dazu kommt, dass die Welt in großen Umbrüchen sind. Wir haben das ja schon gehört, Ninive liegt so. Also Ninive wird bald zerstört werden. 20 Jahre nach der Botschaft der Zephania ist Ninive einfach platt. Hätte niemand gedacht. Die Assyrer, das Großreich, das bröckelt schon. Ich weiß nicht, ob Zephania das schon geahnt hat oder wie viel Gespür er dafür hatte. Weiß auch nicht, wie man damals überhaupt davon gehört hat. Heute liest man halt Nachrichten oder guckt ins Internet. Aber damals, ich weiß nicht genau, wie haben die Leute erfahren, was da geoweltpolitisch vor sich geht. Und jetzt hat Zephania den Auftrag, in Juda, in Jerusalem Gericht anzukündigen. Zephania war wahrscheinlich auch aus Jerusalem, vermutlich, weil er die Stadt kennt, weil er das auch beschreibt, aber wir wissen es nicht genau. Ein Hinweis noch, bevor wir jetzt mal reinlesen, ein wichtiger Hinweis, wie lesen wir Prophetenbücher? Wir lesen sie meistens so, als wären es einfach Gottes Reden. Und dann fangen wir an und lesen und lesen. Aber ich finde, bei den Prophetenbüchern muss man sich doch noch mal kurz bewusst machen, es handelt sich um poetische Schriften. Also da steckt alles drin, was Poesie ausmacht. Also verschiedene Stilmittel, Wiederholungen, Parallelismen, Alliterationen, ne, wenn Anfangsbuchstaben sich wiederholen und so weiter. Alle möglichen Stilmittel finden sich in den Prophetenbüchern und auch bei Zephania. Und es macht einen Unterschied, finde ich. Ob ich etwas lese als lyrisches Werk, ob ich mich darauf einlasse, ob ich es auf mich wirken lasse oder ob ich sofort in so einer, als würde ich Zeitung lesen und sage, aha, so ist das also. So denkt Gott also. Ja, ganz langsam lasst es auf euch wirken. Und Zephania, wie gesagt, das ist knüppelhart. Ich versuche mal ein bisschen langsam zu lesen. Ne? Lyrische Schrift muss man langsam lesen. Ich raffe. Moment, erstmal hier noch. Ich raffe alles vom Erdboden weg. Ich raffe es weg. Spruch des Herrn. Mensch und Vieh raffe ich weg. Die Vögel des Himmels raffe ich weg. Und die Fische im Meer. Nämlich alles, was die Frevler zu Fall gebracht hat. Und ich rotte die Menschen auf der Erde aus. Spruch des Herrn. Ich strecke meine Hand gegen Juda aus und gegen alle Einwohner Jerusalems. Und ich rotte an diesem Ort die Reste des Baalsdienstes aus, samt den Namen der Götzenpriester. Alle, die sich auf den Dächern niederwerfen, vor dem Heer des Himmels. Und alle, die sich vor dem Herrn niederwerfen, zugleich aber bei ihrem Moloch schwören. Und alle, die dem Herrn den Rücken kehren, die ihn nicht suchen und nicht nach ihm fragen, schweigt vor Gott, dem Herrn. Denn der Tag des Herrn ist nahe. Ja, der Herr hat ein Schlachtopfer vorbereitet. Er hat die eingeladenen Gäste schon dem Tod geweiht. Am Tag des Schlachtopfers des Herrn rechne ich ab mit den großen Herren und den Königssöhnen und allen, die fremdländische Kleider tragen. An jenem Tag rechne ich ab mit jedem, der über die Schwelle springt, mit allen, die das Haus ihres Herrn mit Betrug und Gewalt anfüllen. An jenem Tag, Spruch des Herrn, hört man vom Fischtor her Geschrei und aus der Neustadt lautes Jammern und von den Hügeln her großes Getöse. Jammert, ihr Bewohner der Senke, denn das ganze Krämer- und Händlervolk verstummt, alle Geldwechsler sind ausgerottet. In jener Zeit durchsuche ich Jerusalem mit der Laterne und rechne ab mit den Herren, die dick geworden sind auf ihrer Hefe und denken, der Herr tut weder Gutes noch Böses. Darum werden ihre Reichtümer geraubt und ihre Häuser verwüstet. Sie werden Häuser bauen, aber nicht darin wohnen. Sie werden Weinberge anlegen, aber den Wein nicht trinken. Ich habe versucht, eine Übersetzung zu wählen. Die habe ich jetzt aus einem Bibelkommentar, die etwas poetischer ist als manch andere Übersetzung, die man findet. Der Tag des Herrn. Puh, das ist kein Spaß. Es klingt ähnlich wie bei Noah, wo Gott sagt, so jetzt ist mal Schluss hier mit dem Menschen und ich kann mir das nicht mehr mit anschauen, das ist ja fürchterlich. Gottes Zorn, es klingt so, als ob Gott sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Vielleicht wie in einer Beziehung, wo man merkt, es ist jetzt mittlerweile so viel Volk vorgefallen, es ist so viel an Lüge, an Schwierigkeiten, an Wortbruch, dass ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich weiß, es wird nicht besser mit euch. Es wird sich auch nicht verändern. So klingt es, ja. Als ob Gott auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist mal Schluss. Aus, vorbei. Und dann kommt der Tag des Herrn. Das ist ja so eine apokalyptische Chiffre. Der Tag des Herrn. Wir kennen es als sehr schrecklichen, düsteren Tag, wo Gott wütet, wo es wirklich finster wird. Wir denken an das jüngste Gericht. Und dieser Tag des Herrn, wenn man das so liest bei Zephania, ich rotte aus, das sind ja auch Worte, gell, die würden wir niemals im Mund nehmen. Fürchterlich. Und es bringt unser Gottesbild an die Grenzen des Denkbaren. Meins zumindest. Ich stehe da und bin ratlos und denke, was über sowas soll man predigen? Warum kam noch niemand auf die Idee, Zephania rauszustreichen aus der Bibel, aus dem Kanon? Wäre doch jetzt keine große Schwierigkeit. Und diese Texte, der Zephania, wir hören ja von den Propheten, diesen Störenfriede, die mein Gottesbild völlig aufsprengen. Und ich habe so beim Vorbereiten gemerkt, beim Nachdenken darüber, naja, vielleicht liegen aber gerade darin auch die Chancen. Wir haben ja in unserem Kopf, so stelle ich mir das vor, so einen Altar. Und auf unserem Altar steht ein Bild von Gott, wie wir uns das gemacht haben über die Jahre hinweg. Das Bild von Gott ist ganz stimmig, ist ein ganz liebevoller Vater. Ich weiß nicht, welches Bild von Gott ihr da stehen habt, jeder ein bisschen anders. Und dieses Bild beten wir an, wenn wir in den Gottesdienst kommen oder in unserem Leben, wenn wir beten, dann huldigen wir diesem Bild. Und wenn ich Zephania lese, dann merke ich, dieses Bild ist rissig, es wird brüchig. Vielleicht ist es auch überhaupt nicht mehr brauchbar. Und ich merke, was mache ich jetzt mit meinem Altar und mit meinem Gottesbild? Soll ich jetzt aufhören, Gott die Ehre zu geben, weil ich ihn nicht verstehe, weil er ein grausamer, ein wütender Gott ist? Oder ist es die Chance zu sagen, vielleicht ist das Bild nicht okay, was ich von Gott habe? Vielleicht kann es Gott nicht fassen. Und jetzt mal ehrlich, wäre es denn ein Wunder, wenn mein Bild, was ich von Gott mir gemacht habe, in meinem kleinen Kopf, überhaupt nicht ausreicht, um Gott zu fassen? Ist das nicht eigentlich das Normale? Und wir setzen Gott oft ein im Leben für die Dinge, die wir nicht verstehen. Im Lückentext des Lebens, wenn wir nicht weiter wissen, was da jetzt reingehört, um dass das Ganze komplett ist und rund, dann wird Gott irgendwie für uns jemand, der komplettiert es dann irgendwie. Und ich merke, das geht nicht auf. Gott lässt sich manchmal nicht hernehmen dafür. Und dann kommen wir wieder zum Namen von Zephania. Zephania bedeutet, Gott hat schützend geborgen. Aber es bedeutet auch, Gott hat verborgen. Gott hat versteckt. Weil wir ihn nicht fassen können. Der Tag des Herrn. Ich habe mir überlegt, man kann da jetzt erstmal völlig unvoreingenommen rangehen. Tag des Herrn. Wenn ich denke, wir kennen ja die Redewendung, das ist, oder diesen Satz, das ist mein Tag, das ist voll mein Tag. Wenn was Gutes passiert oder wenn ich Geburtstag habe oder wenn man heiratet, ne, dann kann man sagen, das ist unser Tag. Und so hat man auch jetzt. Bevor es diese Texte gab über den Tag des Herrn, wie er schrecklich ist, so gedacht, naja, der Tag des Herrn, was könnte es sein? Es ist der Tag, an dem Gott Israel aus Ägypten führt. Das ist der Tag des Herrn. Da kommt Gott mal richtig zum Zug. Hey Gott, das ist dein Tag. Der Tag, wo Israel, das Volk, über den Jordan endlich läuft, nach 40 Tagen Wüstenwanderung. Sie überqueren den Jordan ins verheißene Land. Gott, das ist voll dein Tag. Ja, und Gott hat bestimmt auch gedacht, das ist mein Tag. Und dann hat sich mancher gedacht, hey, wenn der Tag des Herrn, das ist immer gut. Ja, wir hoffen, wir sehnen uns, dass endlich wieder der Tag des Herrn kommt. Israel hat ja viel durchgemacht, wenn man so Richterbuch und so liest. Das geht ja auf und ab, es ist ja alles schwierig. Und jetzt kommen wir ja, die ganze Königszeit, und jetzt kommen wir ja in eine ganz spannende Phase Israels, wo sich das Leid noch so verdichtet. Ich meine, die Assyrer, das haben die noch ausgehalten, aber die Babylonier, die verschleppen jetzt richtig. Das wird jetzt richtig tragisch für Israel. Und zwar so, dass Israel mal für, ich weiß gar nicht wie lange, muss ich kurz rechnen, für einige Jahrhunderte einfach so mega geschwächt ist. Und nach der Zeit Jesu verschwindet ja, nachdem die Römer kommen, den Tempel zerstören, Israel mal ungefähr 1800 Jahre vom Erdboden. Also nicht ganz. Die Menschen, die Juden sind ja verstreut und es leben auch ein paar in Israel. Aber dieses Land gibt es ja nicht mehr. Über so eine lange Zeit. Und Tag des Herrn. Und dann steht in Amos: Weh denen, die den Tag des Herrn herbeisehnen. Was nützt euch denn der Tag des Herrn? Finsternis ist er und nicht Licht. Warum hat Gott jetzt Freude und sagt, das ist voll mein Tag, wenn solche Schrecken und so viel Grauen passiert? Wie kann das sein? Weil dieser Tag des Herrn in erster Linie ein Tag ist der Gerechtigkeit. Also wir sagen Tag des Gerichts. Es ist ein Tag der Gerechtigkeit, weil wofür ist Gericht da? Gericht ist da, um Gerechtigkeit zu schaffen. Wo Gott sagt, ich lasse mir das so, das geht so nicht weiter. Jetzt haue ich auf den Tisch, jetzt gibt's endlich mal Gerechtigkeit. Und wenn das Unrecht der Menschen auf Gottes Gerechtigkeit trifft, dann raucht so richtig, so ordentlich. Und das sehen wir bei Zephania, da raucht's so wie in keinem anderen Prophetenbuch. Gottes wirkt für uns ja in Zephania irgendwie unnahbar. Und doch muss man sagen, wenn wir hier lesen, Tag des Herrn, Yom Yahweh. Eine Sache bleibt auch immer bestehen, und das ist der Name des Herrn, der hier drin steht, Yahweh, Yom Yahweh. Gott ist der, der ist, der er ist. Und er bleibt auf immer derselbe. Es ist kein Tag, wo Gott ausrastet und aus der Haut fährt, ne, oder ganz außer sich ist, sondern es ist sein Tag, wo er seinen Namen groß werden lässt. Yahweh, der Gott, der ist, der er ist und der bleiben wird, der er ist. Und der für mich ist. Yahweh. Auch ein Ich bin für dich. Ich lese ein paar Verse weiter. 14 bis 18. Nahe ist der große Tag des Herrn. Schon bald ist er da. Horch, höre. Am Tag des Herrn schreit sogar ein Kriegsheld bitter auf. Die Aufgabe des Lesers ist jetzt zu hören, den Schrei des Kriegshelden. Es wird ein Tag des Zorns sein, voller Not und Bedrängnis, voller Vernichtung und Verwüstung. Es wird ein finsterer und dunkler Tag sein, ein Tag unter einer dichten Wolkendecke. An dem Tag ertönen Kriegsgeschrei und Widderhörner. Es wird zum Angriff geblasen auf die befestigten Städte und die hohen Türme. Ich, Gott, werde den Menschen Angst einjagen. Wie Blinde werden sie umherirren, denn sie haben sich gegen den Herrn gestellt. Ihr Blut wird weggeschüttet wie Schutt und ihre Eingeweide werden weggeworfen wie Kot. Selbst ihr Silber und Gold rettet sie nicht. An dem Tag, an dem der Zorn des Herrn kommt, in seinem glühenden Eifer wird die ganze Erde verzehrt. Er wird allen Bewohnern der Erde ein schreckliches Ende bereiten. Der Prophet Zephania hat so wie so ein Fernrohr und er sieht so, was kommt in der Zukunft. Und in so einem Fernrohr, wenn man so in die Zukunft schauen will, dann passieren verschiedene Dinge. Und Zephania sieht die. Er sieht den Tag des Herrn und er ist für ihn so wie am Ende der Zeit ein jüngster Tag oder das, was am Ende kommt, wenn Gott Gerechtigkeit schenkt. Aber er sieht auch andere Tage des Zorns, die kommen werden über Jerusalem, über Israel oder ja, über Juda in dem Falle. Ja, geht es schlimmer? Geht es schlimmer als diese Ankündigung von Zephania? Was hat es zu tun mit dem Gott, den wir in Jesus begegnen? Was hat es zu tun? Jesus selbst kennt Zephania. Jesus selbst kennt den Tag des Herrn. Jesus selbst hat in seinen Endzeitreden Worte, wo man merkt, ja, der hat seine Propheten gelesen. Gibt es einen Tag des Herrn? Es gibt eine Zerstörung für Jerusalem. Ja. Und in dem Zephania-Buch merkt man, es wurden aber erstmal die Städte, die Philisterstädte, zertrampelt, kann man sagen, von den Babyloniern. Und auch das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Die babylonische Armee zieht also zuerst ein, das sind jetzt im Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Gaza wird verlassen. Gaza wird verlassen sein. Und Aschkelon verwüstet. Aschdods Bewohner werden mitten am Tag vertrieben. Und Ekron wird dem Erdboden gleichgemacht. Wehe den Bewohnern der Meeresküste, dem Volk der Philister. Das Wort des Herrn kommt zu euch. Kanaan, Land der Philister, ich werde dich zugrunde richten. Kein einziger Bewohner wird übrig bleiben. Das ist das Gebiet der Philister, von dem hier die Rede ist. Gaza kennen wir. Aber auch die anderen Städte sind so die Städte am Meer, bis Aschkelon, Aschdod, Ekron, Philisterstädte. Die Philister waren seit jeher die eine der Erzfeinde von Israel, es gibt auch noch andere. Es gab immer Krieg zwischen den Philistern und zwischen Israel. Und wenn wir heute an Gaza denken, dann wird es uns ganz anders. Und wenn wir diese Verse dann lesen, dann wird es uns nochmal anders. Weil mir das ehrlich gesagt, dann denke ich, Gott, was hast denn du damit zu tun, mit dem, was da passiert? Dass Gaza völlig vernichtet ist. Dass diese Feindschaft der Philister und die Nachfahren der Philister sind vermutlich die Palästinenser, dass diese Feindschaft immer noch da ist. Dass die Jahrhunderte, Jahrtausende überdauert. Es ist immer schwierig, dass man dann solche Prophetien anwendet und dann Strich zieht und sagt, na siehste, schau mal hin. Das wäre grausam. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Christen. Aber trotzdem sind wir erschrocken. Wisst ihr, was Gaza bedeutet? Der Name Gaza bedeutet stark sein. Die starke Stadt, die befestigte Stadt. Und doch sehen wir diesen roten Faden von Hass und Gewalt in der Geschichte. Und wir müssen schweigend anerkennen, dass es wohl einen Gott gibt, der weiß, was er tut. In all dem, wo wir sagen, der kann doch nicht sein. Dass es einen Gott gibt, der weiß, was da passiert. Der es sieht. Der manches vielleicht zulässt. Offensichtlich. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was machen wir mit unserem Gottesbild? Das haut er hinten und vorne nicht hin. Ich kann es nicht ändern. Und dann lesen wir, Ammon und Moab werden zerstört. Und dann kommt die Armee nach Jerusalem. Habe ich gerade gelesen, Zephania 1, es wird sich ein lautes Kriegsgeschrei erheben vom Fischtor her und ein Geheul von der Neustadt und ein großer Jammer von den Hügeln. Hier heißt es vorher auch wieder, horch, also höre hin, höre, lautes Geschrei. Und Zephania kannte hier in Jerusalem das Fischtor, die neue Stadt. Das war so der, also der Norden von Jerusalem, wo man in Jerusalem reinkommen kann, also ein Kriegsvolk wie die Babylonier. Von daher kommen die, weil von den anderen Seiten ist es schwierig, ist zu steil oder was weiß ich, aber hier kommen die rein. Ein großer Jammer von den Hügeln. Heult, die ihr im Mörser wohnt, oder ich habe gerade gelesen, in der Senke. Man hat es Mörser genannt, weil das so eine Senke war, das so ein einfallendes Gebiet. Denn das ganze Krämervolk ist dahin. Alle, die Silber wiegen, sind ausgerottet. Also die reichen Händler, die haben da gewohnt, da wo man schnell durchs Fischtor hinkommt, in den Mörser, die Reichen. Die Händler, die werden zuerst das abkriegen. Die werden zuerst in der Schlacht stehen. Zephanias Bilder sind lebendig, leuchtend, sarkastisch. Zwei dieser Bilder möchte ich mit euch gerne angucken, weil ich die besonders interessant finde und auch wichtig für, um zu verstehen, was da in Jerusalem vielleicht los war. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit Lampen durchsuchen. Also mit so, ne, Taschenlampen gab es ja nicht, mit großen Öllampen. Und heimsuchen die Leute, die träge auf ihren Hefen liegen und sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Und es ist vermutlich ein Bild aus dem Weinbau. Wenn Hefe wird ja dazugesetzt. Und am Ende muss man, damit der Wein reifen kann, die Hefe, also den Wein sozusagen abgießen, abfiltrieren, die Hefe muss raus. Weil wenn die Hefe da drinnen bleibt, dann wird diese ganze Flüssigkeit wird dann trüb, die wird ungenießbar, die wird sogar dickflüssig. Und unten ist dann die Hefe. Weil nicht abfiltriert wurde. Weil man zu faul war oder was weiß ich was, das nicht für nötig gehalten hat, abzufiltrieren. Nur dann kann der Wein reifen und gut werden. Und so ist Gott der, der hier in dem Bild mit einer Lampe ganz, die ganze Stadt Jerusalem durchsucht. Jeden Winkel, jede Ecke. Und er sucht nach den Leuten, die reich sind, die träge auf ihren Hefen liegen. Die da in dieser Flüssigkeit, man kann sich sehr bildlich vorstellen, auf der Hefe in diesem dickflüssigen, ekligen, stinkenden Gebräu liegen und die sich nicht bewegen wollen. Weil sie nicht bereit waren, abzufiltrieren, weil sie nicht bereit waren, ihr Leben zu sortieren. Und weil sie sich gedacht haben, der Herr tut weder Gutes noch Böses. Also er tut eigentlich gar nichts. Also dieser Jahwe-Gott ist eigentlich nicht so wichtig. Wir leben halt so, wie wir leben. Wir haben auch unsere anderen Götter. Wir machen, was wir wollen. Ist eigentlich nicht so wichtig. Und Gott tut eh nichts. Gott kann ja überhaupt nichts tun. Weder Gutes noch Böses. Also von da muss... Das andere ist, das ist sarkastisch. Verse 7 und 8, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geheiligt. Und am Tag des Schlachtopfers des Herrn will ich heimsuchen die Oberen und die Söhne des Königs und alle, die ein fremdländisches Gewand tragen. Das Bild, das dahinter steht, ist das. Gott macht ein Schlachtopfer. Die ganzen Oberen, die Priester, die reichen Leute machen sich zurecht, ziehen sich hübsche Kleider an. Ne? Heute ist Schlachtopfertag. Ach, wie wunderschön, auch ein Tag des Herrn. Und sie kommen zum Schlachtopfer und sie müssen feststellen, die Gäste sind schon da. Aber sie sind gar nicht die Gäste, sie sind das Opfer. Krasse Bilder, die da kommen. Gott sagt, euer Stolz, eure Überheblichkeit, dass ihr denkt, ihr seid die Geretteten und Geheiligten und die Söhne und Töchter Abrahams und euch kann nichts passieren und ach eigentlich, Gott macht ja sowieso nichts. Gott hat er keine Hände und keine Füße. Und bei Obadja haben wir gesehen, boah, wie sehr Gott diesen Stolz hasst, diese Überheblichkeit. Und dass niemand, der stolz ist, einen Platz findet in seiner neuen Welt. Kein Stolzer wird vor Gottes Gerechtigkeit bestehen bleiben. Jesus greift es auf in seiner Endzeitrede. wenn er trennt zwischen den Böcken und den Schafen. Und die Trennung ist anders, als die Menschen sich das gedacht haben. Die haben sich gedacht, naja, es wird getrennt in die Juden, die Kinder Abrahams, und in die Heiden. Wir würden sagen, ja, in die Geretteten, in die, ja, die in die Gemeinde gehen oder die sagen, sie sind Christen, und die anderen, die nicht die Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und dann merken wir, Moment, vielleicht ist der Stolz die Linie, die da gezogen wird. Bei Zephania und auch bei Jesus. Puh, da wird es mir jetzt schwindelig. Ein Stolzer findet keinen Schutz am Tag des Herrn. Also ihr merkt, die Propheten und Zephania hier im Speziellen, das ist echt harter Tobak. Ich kann das auch nicht wegnehmen. Und dieser Tag des Herrn, Yom Yahweh, das ist kein Spaß. Und am Ende von Zephania im dritten Kapitel, das zweite lassen wir jetzt ein bisschen aus, aber ihr lest es ja sowieso zu Hause noch nach. Im dritten Kapitel kommt eine heilvolle Überraschung, die uns fast ein bisschen wundert. Und ich lese euch die Verse 9 bis 20 vor und werde es ein bisschen kommentieren. Ich werde den Völkern neue, reine Lippen geben. Jetzt sind wir sozusagen nach dem Tag des Herrn. Oder vielleicht gehört es auch mit zum Tag des Herrn. Dann werden sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm gemeinsam dienen. Vom anderen Ufer der Flüsse von Kusch werden sie mir ein Geschenk bringen, meine Verehrer, die Gemeinde meiner Verstreuten. Dann musst du dich nicht mehr schämen, Jerusalem, wegen der Verbrechen, die du mir angetan hast. Denn ich entferne alle aus dir, die eingebildet und stolz sind. Auf meinem heiligen Berg wirst du nicht mehr überheblich sein. Ich werde in deiner Mitte ein armes und demütiges Volk übrig lassen. Das wird Zuflucht suchen beim Namen des Herrn. Dieser Rest Israels wird kein Unrecht mehr tun, weder lügen noch betrügen. In ihrem Mund findet man keine trügerische Rede mehr. Ja, sie werden friedlich weiden und lagern, und es wird keinen geben, der sie aufschreckt. Juble, Tochter Zion. Jauchze, Israel. Freu dich und sei von Herzen fröhlich. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber da war jetzt ein Switch drin. Auf einmal wird Juda oder Jerusalem hier angesprochen mit du. Du. Da ist eine Beziehung wieder da. Ein Miteinander. Gott spricht sie direkt an. Juble, du Tochter Zion. Denn der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde fortgejagt. Der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Israel hat einen König und dieser König ist der Herr und er ist wieder in ihrer Mitte. Und als aufmerksamer Kenner des Neuen Testaments und der Reden Jesu, denken wir sofort ans Reich Gottes. Der König ist wieder da. Es ist Reich Gottes. Seine Herrschaft ist da. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. Dann sagt man zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion. Verlier nicht den Mut. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich sehr über dich und geht in seiner Liebe über deine Fehler hinweg. Er jubelt über dich voller Begeisterung. Das ist nicht nur eine Beziehung, die wieder da ist, sondern Gott ist begeistert. Das ist neuer Frühling für die Beziehung. Ich sammle diejenigen ein, die traurig sind. fern von der Festversammlung und fern von mir. Ich habe das Unglück von dir weggenommen, damit du die Schande nicht länger ertragen musst. Dann werde ich gegen alle deine Unterdrücker vorgehen. Ich werde den Hinkenden helfen und die wieder einsammeln, die sich verirrt haben. Ich denke sofort an das Bild des großen Festmahls, wo die Reichen, die Stolzen, die wollen nicht kommen. Aber wer am Ende kommt, sind die von der Straße, die Hinkenden, die Armen, die Vergessenen, die sich verloren haben, die Verirrten. Jesus kannte den Zephania gut. Ne? Ihre Schande werde ich in Ruhm verwandeln und ihnen auf der ganzen Erde einen Namen machen. Wenn es soweit ist, werde ich euch wieder zurückholen und euch wieder zusammenbringen. Ja, bei allen Völkern der Erde werde ich euch Ansehen und Ruhm verleihen. So wird es sein, spricht der Herr, wenn ich vor euren Augen euer Schicksal wende. Oh, das ist echt eine Überraschung da am Ende von Zephania. Trotzdem ist Zephania für uns eine große Herausforderung. Trotzdem merken wir, wenn wir das so lesen und dann sehen wir die Geschichte und wo wir gerade so drin stehen, es ist zum Fürchten, wir wissen nicht, was noch so auf uns zukommt, was passieren wird. Wir wissen aber, oder wir vertrauen darauf, dass es da dieses Zelt gibt, dass wir immer wieder Schutz finden bei Gott, wenn wir demütig sind, wenn wir unser Herz demütigen, wenn wir unseren Stolz loslassen. Das ist der schönste Vers bei Zephania. Ich habe ihn gerade vorgelesen, das ist jetzt nochmal eine andere Übersetzung, eine etwas poetischere. Gott, dein Gott in deiner Mitte, eine mächtige Hilfe, freut sich an dir in Verzückung, mal schweigend in Liebe, mal schreiend vor Freude. Wohl dem, der Schutz findet bei Gott. Ich hoffe, ich habe eure Stimmung jetzt nicht allzu sehr getrübt. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Und im Abendmahl feiern wir genau das, was wir hier am Ende von Zephania lesen. Denn Jesus hat was Neues gebracht. Als Jesus auf dem Ölberg ist, er guckt rüber zum Tempel und dann sagt er seinen Jüngern, schaut mal, dieser Tempel wird zerstört werden. Und ich glaube, die Jünger haben sich gedacht, nee, das kann nicht sein. So einen Tempel, so einen prächtigen Tempel kann niemand zerstören. Und Jesus sagt, der wird aber in 3 Tagen wieder aufgebaut werden. Die haben das nicht verstanden, ich hätte es auch nicht verstanden, ich weiß nicht, ob ich es heute überhaupt verstehe. Aber Jesus meinte damit, dass er sterben wird und nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und Jesus bringt uns letztendlich all das, was wir hier lesen. Den Trost, die Beziehung mit ihm, dieses Du, dass er Freude an uns hat, dass er uns liebt, dass er unsere Schuld vergibt, dass er uns die Schande wegnimmt. All das passiert in Jesus Christus, dass das Reich Gottes anbricht, dass Gott der König in unserer Mitte ist. Freue dich, juble Zion. Und das möchten wir gemeinsam feiern. Dass in all dem, was in unserer Welt vorgeht, was wirklich manches ist schrecklich und das wollen wir am liebsten nicht damit beschäftigen oder es ist uns zu groß. Und doch ist dann Gott, der uns Schutz bietet, der uns liebt. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot. Und er dankte und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis, nicht Nis. Jesus sagt seinen Jüngern, vergesst nie, wer ich bin. Und genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, gab ihnen den und sprach: Dieser Kelch ist ein neuer Bund, der neue Bund in meinem Blut. Und es tut zu meinem Gedächtnis. Vergesst nicht, welcher Bund im Blut des Lammes drinnen ist. Und immer wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod und damit auch den Sieg des Herrn, bis er wiederkommt.